Ja, ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt, dass wir so manchmal in Situationen kommen, wo man so ganz stark den Eindruck hat, hier müsste ich eigentlich mal was sagen. Ja, vielleicht jemand in der Bekanntschaft oder ein Nachbarn oder so, wo man so nicht-christliche Tattoos so hat hier. Ne? Kennt man das? Das nimmt ja unheimlich zu mit den Tattoos. Ja, und das ist ja nicht immer ganz toll, was da ist. Letztens habe ich einen gesehen, der hatte sich ja ganz groß Odin eintätowiert. Ne? Sagt man da was? Was sagt man da, ne? Oder man hat jemand in der Nachbarschaft, der so seltsame Autoaufkleber hat. Ihr kennt ja alle den Fisch, ne? Und es nimmt leider zu, dass man mal Aufkleber sieht, wo so ein Adler den Fisch und so, ne, am Auto. Sagt man da was? Ja? Oder vielleicht, wenn man auf Arbeit ist, in der Pause oder im Haus, man sich unterhält und da zieht dann einer so über Kirche oder Christentum her. Ja? Sagt man da was? Und was? Wie kommt man da ran? Ich habe euch mal. Nee, das war zu weit. So. Ne? So stehen wir dann manchmal da. Was sage ich da? Manchmal ist vielleicht auch eine längere Bus- oder Autofahrt, ne? Oder Zugfahrt vielmehr. Vielleicht auch so im Flugzeug, wo man dann neben jemand sitzt. Ja, den kennt man nicht. Und man weiß, verbringt eine lange Zeit vielleicht mit ihm und hätte Gelegenheit, etwas mal von Jesus zu erzählen. Ja, dem ehemaligen Präses vom Pfingstbund, ja, dem Ingolf Elzel, dem ist mal sowas passiert, hat er mal auf einer Konferenz erzählt, dass er so auf einem sehr langen Flug, ich glaube, das war von USA zurück nach Deutschland, saß er also neben jemanden und der die ganze Zeit so die Börsennachrichten in der Zeitung angeschaut hat. Ja, und hat er so ein inneres Eindruck gehabt, ich müsste eigentlich mit ihm über das Gespräch kommen, über Jesus, aber wie macht man das, ne? Wie knüpft man da an? Und den Mann siehst du nie wieder, hat er sich gesagt, und ich möchte ihm doch etwas vom Glauben erzählen. Und so hat er ihn dann mal angesprochen nach einer ganzen Zeit und hat gefragt, wie stehen denn so die Kurse? Der Mann wirkte so ein bisschen gestört, ungehalten und so, antwortete dann aber sinngemäß, naja, sie entwickeln sich nicht ganz so, wie ich gehofft habe. Investieren Sie auch, hat er zurückgefragt. Oh ja, hat Ingolf Elzel gesagt, und zwar habe ich eine Anlage gefunden, die garantiert nie an Wert verliert. Im Gegenteil, sie wird mir am Ende einen großen Gewinn bringen. Möchten Sie, dass ich Ihnen davon erzähle? Und da war der ganz interessiert, hat gesagt, na klar, erzählen Sie mir mal. Und so sind sie über den Glauben ins Gespräch gekommen. Ja, so geht's manchmal. Manchmal ist es gar nicht so schwierig, ne? Man braucht bloß so den Mut, mal den ersten Schritt so zu wagen. Es gibt so einen Bericht in der Apostelgeschichte, der uns vielleicht einige der Fragen, ja, wie man dann das denn macht, wie man ins Gespräch kommt, ja, und mal so ein paar Tipps gibt und das beantworten kann. Und der Bericht beginnt im Kapitel 17, Vers 16 mit einer fast nebensächlichen Information, ja. Also, während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete. Wenn ich mir mal so die Reiseroute von Paulus anschaue, so im Apostelgeschichte, wenn man das mal so nachvollzieht, dann stand Athen scheinbar gar nicht so unbedingt auf der Etappenliste von Paulus. Ja, er war ja in Thessalonich gewesen, hat dort Gemeinde gegründet, hat da evangelisiert und so, da gab es Ärger und er musste dann fliehen nach Beröa. Ja, das war erstmal ein sicherer Ort und ihr kennt alle Beröa, ne? Die waren so edel, ne? Und haben dort ihm zugehört und dann kamen wieder Leute von Thessalonich, haben gegen ihn also Stimmung gemacht und dann haben sie ihn erstmal nach Athen gebracht, damit er dort erstmal aus der Schusslinie ist. Und in Athen, das war also nur eine Etappe auf dem Weg, eigentlich wollte er nach Korinth und hat dort also auf seine Mitarbeiter gewartet, Timotheus und Silas, und wollte dann eigentlich nach Korinth weiterziehen. Also Athen war jetzt gar nicht so sein Ziel. Ein ganz zufälliger Aufenthalt also. Und weil er nur aber einmal in Athen war, schaute er sich dort auch mal genauer um. Ich weiß nicht, wer von euch war mal schon in Athen? Ja, gibt's da jemanden? Wer war schon mal in Athen? Ja, der ein oder andere. Ist sicher sehr interessant, ne? Und da gibt's sicher eine Menge. Aber Paulus ist nicht der typische Tourist. Er interessierte sich da wohl weniger für die Gebäude der Stadt, ja, das ganze historische Primborium und so, sondern eher für die Menschen, die dort lebten. Und bloß weil er nun zufällig in Athen gelandet ist, heißt das für ihn nicht, dass sie ihm da gleichgültig sind und er den Auftrag, dem er sich verpflichtet fühlt, nämlich von Jesus zu erzählen, ja, dieses Angebot Gottes der Rettung zu bringen, ja, mal kurz beiseite schiebt und sagt, ne, ist ja gar nicht mein Ziel. sondern das bewegt ihn und das wird deutlich daran, was ihm vor allem anderen an dieser Stadt auffiel. Und so erfahren wir, er wurde zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Er wurde zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Es ist interessant, was man so sieht, wenn man in so eine Stadt kommt. Was fällt einem als erstes auf? Ja, und das war bei Paulus also nicht das reichhaltige Angebot in den Geschäften, ja, und auch nicht die historische Bausubstanz oder was man auch immer in so einer Stadt suchen könnte, sondern ihm fällt auf, welche Fülle an geistlicher Verführung diese Stadt bietet. Ja, und das, was anderen auch entgeht. Ich habe ja den Text nach der Hoffnung für alle gelesen und da hören wir ja, dass er zornig wurde, zornig. Und wir haben ja ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn wir an einen zornigen Menschen denken. Ja, da kochen die Emotionen hoch, der Blutdruck steigt, ja, und das äußert sich dann manchmal in verbaler oder manchmal sogar auch in körperlicher Gewalt. Und vielleicht denken wir, wenn wir einen biblischen Text haben, so bei Zorn, vielleicht auch an Jesus im Tempel, der da mit der Peitsche da die Händler austreibt und so weiter. Ist Paulus dann nun durch Athen gezogen, hat alle Götterstatuen umgehauen und so, ist das eine angemessene Reaktion? Etwas deutlicher wird es, wenn wir mal eine grundtextnahe Übersetzung schauen. Der Elberfelder heißt zum Beispiel, da wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Es geht also nicht um Emotionen, ja, die irgendwie raus müssen, sondern es geht um eine geistliche Betroffenheit, ja, einen inneren Schmerz. Ja, da sind Menschen, die verführt werden durch all das, was da in dieser Stadt so zugange ist. Ja, das tut ihm innerlich weh. Das erregt ihn. Das ist eine Betroffenheit. Es erinnert mich etwas daran, was ja auch von Jesus berichtet ist, als er sich da auf dem Weg nach Jerusalem am Ölberg da die Stadt vor sich sieht, ja, und über die ganzen vielen verführten Menschen weint. Ja, das ist eine Betroffenheit, die sich nicht damit zufrieden gibt, ist eben so. Und so ist Paulus in Athen betroffen davon, wie die Menschen dort verführt werden und verführt sind, wie eine Lüge ihr Leben ins Verderben bringt. Wenn wir am Anfang gefragt haben, wie wir es denn schaffen können, von unserem Glauben zu reden, dann können wir hier an Paulus den ersten Schritt sehen, die erste Vorbedingung eigentlich. Es braucht diese innere Betroffenheit, dieses Erkennen, vielleicht überhaupt erstmal das Interesse daran, dass Menschen ohne die Botschaft vom für sie gekreuzigten Christus verloren gehen. Das ist so eine Vorbedingung, dass mich das überhaupt was angeht, dass da Menschen sind, die ohne die Botschaft von Jesus verloren gehen. Und schauen wir uns doch mal in unserem Umfeld an. Ich habe nicht ohne Grund mal so ein modernes Bild hier genommen. Ja, sind da nicht mindestens genauso viele Verführungen in unserer Gesellschaft, wenn nicht sogar noch mehr als im antiken Athen? Ja, wir nennen sie heute nicht mehr Götzenbilder oder Götter, aber jedes Angebot, wie man sein Leben ohne Gott gestalten kann, ist solch eine Verführung. Ja, Plakate, riesige Plakate, ja, werben für Konsum, wo dir gesagt wird, kauf diesen Joghurt und dein Leben wird sich lohnen, oder? Inzwischen sind das sogar mit bewegten Bildern, ja, wenn ich hier die Leipziger Straße runterfahre, ne, bewegte Bilder, die dann umrollen und so, ne, und sagen, ja, ne, kauf diese Zeitung oder was weiß ich, dieses Abo und dein Leben wird sich lohnen. Verführungen. Alles ist erlaubt, jeder Wunsch soll befriedigt werden, Menschen oder Ideologien soll vertraut werden. Ne? Ich freue mich schon auf die nächste Wahl, wenn du wieder die ganzen Gesichter da siehst und so. Ne? Und zunehmend ja auch esoterische Angebote oder andere Religionen, all das nimmt ja zu. Und sie alle sollen von Gott ablenken, sie sollen Menschen zu einem Leben einladen, das von Gott unabhängig ist. Und sie damit in die Verlorenheit führen. Das ist nicht anders als im Athen damals. Und trifft uns das? Oder haben wir uns daran gewöhnt? Ist eben so. Akzeptieren wir das einfach? Oder bewegt das etwas in uns, wird unser Geist erregt darüber und wir wissen uns dazu berufen, alles dafür zu tun, was in unserer Macht steht, um Menschen den richtigen Weg zu zeigen? Wie ist das? Wenn man dieses wenn also unser Geist uns erregt ist, dann ist das plötzlich keine Pflicht mehr, über unseren Glauben zu sprechen, sondern ein Bedürfnis, wie das bei Paulus auch war. Dann machen wir uns Gedanken, wie wir jemand helfen können, zur Rettung zu finden. Und Paulus beginnt aus seiner Betroffenheit heraus, aus seinem Bewegtsein, etwas zu tun. Er dreht sich nicht einfach ab und sagt, das ist halt Athen, geht mich nichts an, das ist nicht meine Baustelle oder was, sondern er sucht das Gespräch mit den Menschen dieser Stadt und wir lesen, daraufhin sprach er in der Synagoge zu den Juden und den Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Mr. Paulus hatte immer eine Strategie. In allen Orten, in die er kam, sprach er zuerst mit den Juden. Ja, da gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten, an die er anknüpfen konnte. Und wisst ihr, eine Strategie ist für uns auch nicht schlecht. Das bedeutet, ich mache mir mal vorher Gedanken, sag, wie kann ich mit Menschen ins Gespräch kommen? Ich lasse das nicht einfach auf mich zukommen und oh, was mache ich denn jetzt? Sondern ich mache mir vorher Gedanken, wie kann ich denn in der und der Situation mit Menschen ins Gespräch über den Glauben kommen? Eine Gemeinsamkeit zwischen Paulus und der jüdischen Gemeinde war zum Beispiel, dass sie wussten, es gibt nur einen Gott. Das war unbestritten. Das konnte Paulus immer anknüpfen. Wenn er also in so eine Synagoge kam, ja, wo dann also die Juden waren und dort die zum jüdischen Glauben hielten, die Griechen, da wusste er, dort glauben die Menschen, dass es nur einen Gott gibt, egal was in der Stadt da wie viele Götzenbilder sind. War eine Gemeinsamkeit, konnte anknüpfen, oder? Und ich stelle mir das so vor, wie Paulus in die Synagoge kommt und die treffen sich da fröhlich und er fragt die Juden, sagt mal, fällt euch das gar nicht auf, was in eurer Stadt los ist? Ja, was für eine Fülle von Götzen da draußen. Findet ihr das in Ordnung oder sollte man da nicht etwas für die Menschen tun? Ich weiß nicht, ob ihnen da erst bewusst geworden ist, dass sie sich da schön in ihre Nische, in ihre schönen Synagoge zurückgezogen haben. Ne, hier haben wir es ja alle schön und so weiter. Und die Menschen da draußen sich selbst überlassen. Weiß nicht, vielleicht, ne? Und es kommt mir ehrlich gesagt bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Parallelen feststellen könnt. Ne? Es fiel den Juden der Synagoge gar nicht mehr auf. Ja, sie waren zufrieden damit, dass sie ein schönes Haus hatten, in dem sie Gott loben konnten, sich treffen konnten und so weiter. An die Zustände da draußen hatten sie sich gewöhnt, wie wir vielleicht auch. Und da musste erst Paulus kommen, um ihnen das bewusst zu machen. Und vielleicht haben sie ihn gefragt, ja, was können wir denn da tun? Was hast du denn für Vorschläge? Sei mal konstruktiv. Ja. Und daraufhin hat er ihnen von Jesus erzählt. Das war ja immer so, er ging in die Synagoge, hat ihnen von Jesus erzählt und dass Jesus jeden Menschen retten kann und will, auch sie in der Synagoge, aber vor allen Dingen auch die Menschen da draußen. Und so ist es sich auch nicht zu schade, auf den Marktplatz zu gehen und auf dem Marktplatz zu predigen. Ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? In anderen Generationen gab es das. Und sein innerer Antrieb, den Menschen die Botschaft von Jesus zu bringen, war offensichtlich stärker als die Angst, sich zu blamieren. Warum machen wir das nicht? Holzkiste, Orangenkiste, scheint es hin, ne? Was sollen die fünf Leute von mir denken? Ne? Paulus hat diese Angst nicht. Ja, sein Antrieb, Menschen die Botschaft von Jesus zu bringen, war stärker. Und das Ergebnis ist, Paulus kommt so in Kontakt mit den führenden Meinungsmachern in der Stadt, mit den Philosophen. Ja, das waren damals die, die so die öffentliche Meinung bestimmten. Da ist von Epikureern die Rede und von Stoikern. Kann man sich in einer ruhigen Minute mal unterhalten, was das bedeutet und so. Ja, und diese Philosophen waren jetzt nicht alle begeistert von ihm. Das kann man lesen, ja, in dem Bericht. Ja, haben gesagt, was für Schwätzer, sagen sie. Ne? Aber es öffnete ihm die Tür, sodass sie ihn einluden, ja, in ihrem Stadtrat, ja, der sich auf dem Areopag, das war ein Platz, traf und deswegen war der Areopag auch gleichzeitig der Stadtrat, dass er dort mal über seine Lehre spricht. Dadurch, dass er Mut gehabt hat und über seinen Glauben gesprochen hat, hat sich ihm die Tür geöffnet, an ganz offizieller Stelle mal über seinen Glauben zu reden. Und ich finde das interessant. Wer nichts macht, kann auch nicht eingeladen werden, oder? Wer nichts macht, kann nicht eingeladen werden. Wie sollen Menschen denn auf Jesus aufmerksam werden, wenn sie nicht von ihm hören? Ja, sicher sind da nicht immer alle begeistert. Ja, das waren sie damals in Athen nicht und heute sicher auch nicht. Aber einige sind bestimmt drunter, die da mehr hören wollen. Und das kann uns Mut machen, finde ich. Denn es sind immer welche dabei, die wollen mehr hören. Und wir können nicht wissen, wie Menschen auf die Botschaft von Jesus reagieren, aber wir können es herauskriegen. Und Paulus kommt nun eine Eigenschaft der Athener zugute, ja, die sie wohl von den Bewohnern anderer Städte damals ausgezeichnet hat oder unterschieden hat. Denn sowohl die Athener als auch die Fremden in dieser Stadt beschäftigten sich am liebsten damit, Neuigkeiten zu erfahren und weiterzuerzählen. Also die mochten Klatsch, kann man sagen. Also die hörten gerne Neues. Und das ist eigentlich eine sehr moderne Sicht der Dinge, ja, immer das Neueste, dass das das Beste ist, das ist sehr modern. Denn damals war das eigentlich nicht so. In der antiken Gesellschaft war es eher so, das Alte, das Bewährte, das hatte Wert. Ja, das Neue musste erstmal zeigen, dass es was konnte und so. Ja, und so war also die Gesellschaft geprägt. Das, was von den Vorvätern übernommen wurde, das hatte einen höheren Wert. Und so waren die Menschen auch gut gefahren, Experimente ließen sich da nicht gern ein. Aber in der Großstadt Athen, ja, weltoffen und international, da war das anders. Da war man für Neues offen. Was wir von dir hören, ist alles neu und fremd für uns, erklärten sie Paulus. Wir möchten gern Genaueres darüber wissen. Ich weiß jetzt nicht, ob Paulus das vorher gewusst hat, dass die Athener da so neugierig sind auf Neues. Ja, aber auf jeden Fall ist das eine Chance für ihn gewesen und er nutzt sie. Er hat diese Chance erkannt und er nutzt sie. Weil sie so neugierig sind, darf er also jetzt im Stadtrat auf dem Areopag zu ihnen sprechen. Wenn wir uns fragen, wie wir mit Menschen ins Gespräch über Jesus kommen können, ist das eigentlich ein guter Hinweis, den wir hier lernen. Wie sind eigentlich die Menschen um uns herum drauf? Was interessiert sie? Ja, wo sind die Themen oder Probleme, auf die hin sie ansprechbar sind? Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, wir beantworten ganz oft Fragen, die kein Mensch gestellt hat und wundern uns dann, dass uns keiner zuhört. Ja, und das ist ein bisschen Mühe, mal zu hören, was interessiert denn die Leute? Was bewegt die denn? Ja, und dass wir uns da Gedanken machen. Da ist vielleicht ein Nachbar, ja, den will ich schon lange ansprechen und ich weiß, er ist Fußballfan. Ja. Jeden Sonntagnachmittag, Sportschau, laut, ja. Bayern, hu. Ja. Das wäre doch mal ein Thema zum Anknüpfen, oder? CFC. Könnte man sagen, wenn man hier zu, was weiß ich, zum Supermarkt kommt, weißt du, sammeln Sie Punkte, wird man da gefragt. Nein, ich bin CFC-Fan. Kleiner Scherz. Ja, aber vielleicht gibt es ja noch mal, der ist Fußballfan, ne? Und das ist ein Anknüpfungspunkt. Und da kann man vielleicht, wenn man so mit ihm drüber spricht, auch sagen, wissen Sie, Teamwork, ne? Zusammenhalt im Leben. Das ist etwas, ja, was man bei Jesus erfahren kann. Ja, über den Fußball hinaus. Gibt es vielleicht einen Anknüpfungspunkt. Oder jemand im Bekanntenkreis ist so ein Autonarr. Ja, interessiert sich für Autos, putzt seine Karre jeden Samstag und poliert und wienert und so, ne? Kann man vielleicht ins Gespräch kommen? Wir haben alle Autos, oder? Wir haben doch alle Autos, kann man drüber reden. Ja, und dann kann man vielleicht auch mal eine Frage stellen, ja, wie ist denn das, wenn dein schönes Auto hier, wenn das einen Unfall hat, ja, oder wenn das Blech weggerostet ist, was ist denn dann? Könnte man anknüpfen. Oder manche junge Mutti, die ist also völlig auf ihre Kinder fixiert, ist ja auch richtig und gut, und über Kinder kann man immer ins Gespräch kommen. Auch als Großeltern. Ja. Und kann man ja fragen, ja, in welcher Welt sollen sie denn mal leben? Ja, wie stellst du denn ihre Zukunft vor? Was willst du denn da tun? Ja. Kann man Kinder immer selber beschützen oder macht es nicht Sinn, Gott da auch um Hilfe zu bitten? Ja, wir können von Paulus lernen, Gelegenheiten zu nutzen, ja, und zu schaffen, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen, weil wir ihren Alltag verstehen, ja, und die Chancen auch nutzen, die sich daraus ergeben. Also sich ein Stück darauf einzulassen, auf das, was Menschen bewegt, und dann zu versuchen, Antworten zu geben. Paulus ergreift hier seine Chance. Ja, er wird also eingeladen, da auf dem Areopag zu sprechen. Und mir ist aufgefallen, er hält da keine Predigt nach Schema F, ja, die er vielleicht auch in Thessalonik, in Beröa oder Korinth gehalten hätte, sondern er hat sich Gedanken gemacht und nach einem Anknüpfungspunkt gesucht und beginnt, Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Wir haben am Anfang gelesen, dass Paulus zornig wurde, ja, oder geistlich aufgewühlt, als er die vielen Götzenbilder in der Stadt sah. Das hat ihn in Bewegung gesetzt, das hat ihn so ein bisschen angefixt und gesagt, da muss ich mit denen ins Gespräch kommen. Ja. Aber was hier das Interessante ist, als er nun die Gelegenheit hat, zu den Athenern zu reden, da beschimpft er sie nicht. Ja, ich kenne so manchen Prediger, der sagt, ihr schlechtes Volk, ne, ihr verehrt falsche Götter, hätte man sagen können, oder? Macht er aber nicht, sondern im Gegenteil, er lobt sie. Er lobt sie. Ja, Paulus sucht und er benennt das Positive. Nicht, weil irgendwelche Götzen positiv wären, aber weil die Athener auf ihre Weise Gottesfurcht zeigen. Ja, weil da etwas ist, an das er anknüpfen kann. Er sagt, ihr verehrt doch die Götter. Ja, es ist euch doch nicht egal. Ja, also er geht erstmal mit einem Lob auf sie zu, mit einer Verbindung. Ja, er sucht etwas Gemeinsames. Ja, und das ist ein Anknüpfungspunkt. Und noch etwas ist ihm aufgefallen: der Altar für den unbekannten Gott. Wisst ihr, der griechische Götterhimmel, der war ziemlich voll. Ja, ich weiß nicht, wer sich ein bisschen auskennt, da ist Zeus, da ist Hera, Athene, Poseidon, Demeter, Hermes, Aphrodite, Apollo, Artemis, Ares und so weiter. Ne? Also eine ganze Latte, der Olymp war voll. Daneben gab es noch eine Reihe von Halbgöttern und Heroen, die alle ihre Kulte hatten. Jeder dieser Gottheiten stand ja für seinen Lebensbereich, Ares zum Beispiel Gott des Krieges und so, Aphrodite Gott der Schönheit und so. Ne? Also war alles abgedeckt und so. Also bloß um der Zahl willen braucht es wirklich keinen unbekannten Gott. Was erkennt also Paulus, was können wir erkennen an der Verehrung eines solchen unbekannten Gottes? Offensichtlich blieb bei aller Erklärungswut oder auch Erklärungsnot der Welt um sie herum für die Griechen scheinbar Fragen offen. Da sind Fragen offen geblieben. Ja, sie hatten Angst, etwas zu vergessen, vielleicht irgendeinen Gott, den sie nicht kennen, da nicht zu verehren, ja, oder irgendwelche Fragen ihres Lebens waren nicht abgedeckt oder irgendwas. Ja, da gab es keine Antwort. Und in diese Lücke spricht Paulus jetzt hinein. Ja, er entdeckt da eine Lücke in ihrer Welterklärungstheorie. Er sagt ihnen, dass trotz aller ihrer Weisheit und Gottesverehrung etwas fehlt. Und er verkündigt ihnen den lebendigen Gott, der aus Liebe zu den Menschen, sowas kannten die nicht, weil griechische Götter waren ziemlich launisch und auf sich fixiert, ja, er erklärte ihnen, dass Gott die Menschen liebt, ja, und seinen eigenen Sohn geopfert hat, damit sie ewig leben können. Welche Bedeutung hat das für uns heute? Wir dürfen den Menschen erstmal zuhören, wenn wir uns mit ihnen unterhalten. Das ist manchmal auch unser Problem. Wir haben solchen Druck, ja, wir müssen ja von Jesus was erzählen und wir plauzen die voll. Job getan. Ja, aber vielleicht ist es auch mal gut, sich von Paulus anzuschauen, wir müssen erst mal zuhören. Ja, und was ist Ihnen eigentlich wichtig? Was bewegt Sie? Ja, wie erklären Sie sich die Welt? Auf was hoffen Sie und was wünschen Sie sich? Und daraus ergeben sich Anknüpfungspunkte, wie bei Paulus hier. Die heute üblichen gängigen Welterklärungstheorien, ja, die wir dann auch von unserem Gesprächspartner hören, die decken wirklich oft gar nicht die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen ab, die dann so zum Vorschein kommen. Zum Beispiel, welchen Trost gibt dir die Evolutionstheorie, wenn du beim Arzt die Diagnose Krebs für dich hörst? Oder ALS oder sowas? Och, Evolutionstheorie erklärt alles, ne? Kann ich doch fröhlich sein. Glaubt ihr das? Welche Hilfe bietet dir die Existenzialphilosophie, so wie Friedrich Nietzsche, ne, wenn die Familie deiner Kinder zerrüttet ist oder sie sich dann in einer Abwärtsspirale von Drogen und Kriminalität befinden? Das sind jetzt sehr drastische Beispiele, bloß um das mal deutlich zu machen. Aber ich meine, dass jeder Mensch in seinem Leben Fragen hat, ja, und wenn es die nach der eigenen Zukunft sind, auf die die heutigen Götter, ja, Konsum, Wirtschaft, Wissenschaft, was weiß ich, was es da alles gibt, die da keine Antworten bieten. Ja, was nützt dir, wenn du todkrank bist und 9:30 eine Knoppers essen kannst? Das nützt dir nichts. Das sind nicht die Antworten auf die Fragen, die ich brauche. Paulus hat damals genau hingehört und hingesehen. Und wir dürfen das auch. Gott liebt die Menschen, die ihn nicht kennen. Das wissen wir, oder? Gott liebt die Menschen, die ihn nicht kennen. Auch für sie ist ja Jesus gestorben und auferstanden. Und seine Liebe, ja, die er zu diesen Menschen hat, die ist auch durch seinen Geist in uns. Können wir vielleicht wieder neu entdecken. Gottes Liebe ist in uns. Und sie befähigt uns dazu, nicht einfach wegzuschauen, sondern sich Gedanken zu machen, wo diese Lücke ist, ja, wo Lebensfragen offen geblieben sind. Und dann können wir darauf antworten, weil Gott jede Frage unseres Lebens beantworten kann. Amen. Gott kann doch jede Lebensfrage beantworten. Ja, und wenn wir das den Menschen nicht sagen, wenn wir nicht fragen, was ist denn dein Problem? Und dann sagen, der Herr hat eine Lösung. Woher sollten sie es sonst wissen? Wir sollten uns deshalb nicht davon abbringen lassen, mit Menschen das Gespräch über den Glauben zu suchen. Die Frage ist, warum fällt es uns manchmal so schwer? Darf man ja mal ehrlich fragen. Wir leben in einer Gesellschaft, ja, in der Harmonie ein sehr hoher Wert ist. Ja. Nur ja niemanden auf den Schlips treten, ja, nur nie jemanden herausfordern. Und wir wollen doch niemanden bedrängen, uns nicht, aber auch uns nicht zum Gespött machen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Und das eine erklärt und entschuldigt manchmal das andere. Und leider bleibt dann das Glaubensgespräch ganz auf der Strecke. Paulus hat es nicht gescheut. Ja, es war ihm ein Bedürfnis. Ja, es war nicht seine Kraft, das beteuert er immer wieder auch in seinen Briefen, aber es war ihm ein tiefes geistliches Anliegen, das hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Ja, er wusste, deshalb ist er überhaupt noch hier auf dieser Erde. Ja, das ist das, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. Und unser Bericht in Apostelgeschichte spricht auch davon, wie diese Diskussion auf diesem Areopag in Athen dann ausging. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere aber meinten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Darunter waren Dionysus, ein Mitglied des Stadtrates, eine Frau, die Damaris hieß, und manche andere. Ja, das sind manche, die sich lustig machen über Paulus. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und das sind sicher auch manche, die sich ärgern und sagen, was soll man mit solchem Zeug? Ja, und sagen, bleib uns bloß weg damit. Das hat es sicher auch gegeben. Es sind aber auch immer solche dabei, die die Botschaft annehmen und die erkennen, dass Jesus ihre Rettung ist. Die sind auch dabei. Der Herr schenkt das. Und er schenkt das nicht einfach in den luftleeren Raum, dass wir hier sitzen und beten und sagen, Herr, schenke Erweckung, sondern offensichtlich will es Gott so, dass wir zu den Leuten sprechen und er dann Erweckung schenkt. Das ist ja noch immer nicht unsere Leistung, wenn Menschen zum Glauben kommen. Aber wir können die Vorbedingung bringen, in die Gott dann seinen Geist hineingießt. Und das ist auch nötig. Und lohnt sich das nicht? Wenn ihr so das Bild mal anschaut oder hier in das Taufbecken, lohnt sich das nicht? Ja, ist es nicht eine Freude im Himmel, wenn Menschen zum Glauben kommen? Eine Freude im Himmel, von der Erde ganz zu schweigen. Und es ist auch unsere Aufgabe, Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, nicht einfach zu sagen, ich habe hier, was weiß ich, irgendwie einen Werkzeugkasten, ja, ich habe hier eine Predigt parat und jeder, der kommt, dem wird da übergeholfen. Ja, sondern wir dürfen uns Gedanken machen, wir dürfen fragen, ja, was ist denn deine Not? Und dann dürfen wir von Jesus erzählen. Denn woher sollten sie es denn wissen, ja, dass Jesus ihre Rettung ist, wenn nicht von uns? Welche Anknüpfungspunkte gibt es? Ja, mit meinen Nachbarn, mit meinen Kollegen, mit meinem Bekanntenkreis, mit jemandem im Bus oder der Straßenbahn, ja. Vielleicht hat man dieselbe Uhr oder dasselbe Handy. Wen rufst du an? Aha, ich rufe Gott, Psalm 50, 15. Macht uns das Mühe? Ein wenig schon, ne? Das macht uns Mühe, da muss man ein bisschen sich ansteigen und sagen, ja, sich auf die anderen Menschen einlassen und sagen, was interessiert die denn? Aber Gott verspricht doch, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Amen. Das ist ein Versprechen Gottes, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Das heißt, wenn ich Gottes Wort hineinspreche, ja, in unsere Gesellschaft, den Menschen, dann habe ich die Verheißung, dass es nicht leer zurückkommt, dass da was geschieht. Sehen wir vielleicht nicht gleich im ersten Moment, ja, man sitzt im Bus neben jemandem, unterhält sich über den Glauben, der steigt aus, was weiß ich. Was wird aus dem, wissen wir nicht. Aber wir haben ihm ein Stück geholfen. Wir haben ihn aufmerksam gemacht. Ja. Nicht jeder muss sich gleich in der Straßenbahn niederknien und sein Leben übergeben. Schön, wenn es geschieht, und es ist ja auch schon geschehen. Aber manchmal sind es auch Stücke des Weges, die wir Menschen begleiten dürfen. Es lohnt sich. Und wenn dann ein Mensch und dann vielleicht noch einer und noch einer Ja zu Jesus sagt, dann ist alle Mühe vergessen, dann gibt es nur noch Freude. Und das wünschen wir uns doch, oder? Wir wünschen uns doch Freude, dass Menschen zu Christus finden. Wie sollen sie das, wenn wir ihnen nicht den ersten Schritt gehen? Probiert's mal aus. Ja, Menschen, mit denen ihr zufällig zusammenkommt, fragt euch mal, was könnt ihr denn bewegen? Vielleicht fragt mal laut, ne? Ja, was ist so, was sie interessiert? Denn es geht um Menschen, die ohne uns verloren wären. Das dürfen wir nie vergessen. Es geht nicht darum, dass wir hier zusammen schön glücklich sind, sondern es geht darum, dass Menschen um uns herum verführt werden sollen und dass nur wir ihnen sagen können, wo ihr richtiger Weg geht, damit sich ihr Leben auch lohnt und dass es am Ende auch zum Ziel kommt, ja, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Amen. Amen. Wir wollen uns eigene Augenblicke mal Zeit nehmen, ja, ein bisschen drüber nachdenken, das vor Gott zu bringen, ja, und vielleicht fragen, Herr, was willst du, dass ich tun kann? Ja, was ist dein Weg?